Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Schauspieler Timo Bartels. Schön, dass du dabei bist.
Hey, vielen Dank, lieber Christoph.
Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder kurze Fragen kurz beantworten oder Sätze zu Ende führen. Mhm. Es geht los. In der Öffentlichkeit zu stehen ist?
Mein Beruf und manchmal nervig.
Erfolg ist?
Nebensächlich.
Meine liebste Art zu reisen ist?
Low Budget.
Scheitern ist?
Normal.
Das ist der Song, den ich als letztes gehört habe?
Lil Wayne Uproar.
Wenn ich nicht Schauspieler wäre, wäre ich?
Musiker.
Welche deutschsprachige Musik magst
du? Ja? Ansonsten Polizist.
Okay. Ja. Hörst du deutschsprachige Musik?
Zu 70-80%.
Was für welche hörst du? Also welche...
Deutsch-Pop, Deutsch-Rap, kein Deutsch-Jazz, sowas habe ich jetzt nicht.
Der Ausgang der Bundestagswahl ist?
Besser als, wie es vorher war.
Meine Beziehung zu Milch ist?
Laktosefrei.
Herzlich willkommen, Timo Bartels, heute bei Milch und Kultur. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute über viele Sachen sprechen, über deinen Werdegang als Schauspieler und auch deine Zukunft vielleicht als Musiker. Das wird sich ja vielleicht noch rausstellen. Vielleicht fangen wir mal mit der Schauspielerei an. Wann hast du denn gemerkt, dass Schauspielerei etwas sein kann, was du vielleicht nicht nur aus Spaß machen möchtest, sondern auch ein großer Teil deines Lebens sein möchte, sollte?
Gemerkt, dass das nicht nur so ein Hobby oder so ist oder dass mir es einfach nicht nur so Spaß macht, sondern auch einfach mein Beruf sein könnte. Das hatte ich erst, in Anführungsstrichen, erst mit 18 zum Abi hin. Ich hatte nämlich so Freunde, die haben schon als Kinder so Schauspiel gemacht und in Filmen mitgespielt auf meiner Schule. Und wir hatten halt zusammen so DS-Unterricht in Berlin, das ist darstellendes Spiel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das in allen Bundesländern gleich hat. Und ich habe die immer ständig genervt und den tausend Fragen gestellt, wie das so ist am Filmset und was da so, wie die das anders machen, als wir jetzt hier in unserem Unterricht und so. Und ob das schwierig ist, so mit Kamera und bla bla bla. Ich habe die ja richtig genervt. Und irgendwann haben die gesagt, komm doch mal mit in unsere Schauspielagentur. Und dann nimmst du da auch so Schauspielunterricht, kannst ja mal mitmachen. Und das war so eine Nachwuchsagentur hier in Berlin. Mhm. Der Agent hieß Achim Gebauer und die Agentur hieß Agentur Tomorrow. Und dann war ich zwar 18, etwas alt für diese Nachwuchsschiene, wenn du halt noch keine Dreherfahrung hast. Also die meisten so in dem Alter haben ja schon so als Kinder angefangen, so mit 12, keine Ahnung, manche mit 6, manche mit 14 oder mit 10, was auch immer. Und haben dann halt schon Dreherfahrung gesammelt. Ich hatte halt noch keine, aber ich hatte Glück, der Agent hat mich dann trotzdem aufgenommen. So, genau. Und so hat sich das dann so entwickelt. Und dann ist mir klar geworden, okay, krass, ich kann das ja auch als Beruf machen und davon leben, rein theoretisch. Und das war dann zu der Zeit, wo ich gerade mein Abitur gemacht habe.
Und was war denn war das erste Casting direkt Club der Roten Bänder?
Nee.
Für du dann, nee. Was war das, was war denn das erste, oder was war deine Erfahrung dann da?
Mein erstes Casting war Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Für so eine durchgehende Hauptrolle. Ich hätte es damals natürlich gemacht, weil das ja so meine erste Chance gewesen wäre und ich auch das jetzt auch noch nicht den Unterschied zwischen Soap und sonst so eine Serie wie zum Beispiel Club der Roten Bänder jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wie das halt produziert wird und so weiter und welche unterschiedlichen Herausforderungen die jeweils mit sich bringen. Und dann war ich halt zu diesem Casting für diese Hauptrolle und dann hat der, wie heißt denn der Kollege? Felix, ne? Felix van der Venter oder so? Felix? Ich sehe den immer im Fitnessstudio. Der hat die Rolle dann bekommen. Also ich war mit ihm in der Endrunde. Er hat sie dann letztendlich bekommen und ich habe dann, mir wurde dann eine Tagesrolle im Grunde angeboten, wo ich den dann abziehe am Alexanderplatz. Das war mein erster bezahlter Job. Ja, Schauspieljob sozusagen. Achso, und davor habe ich halt nur Komparserie gemacht, ne? Also ich war so bei Fuck You Goethe, war ich Komparse damals noch sozusagen, ne? Beim ersten Teil. Genau. So, und danach habe ich so, ja, du machst halt so, in Deutschland gibt es halt natürlich ganz viel Krimis und so. Dann gibt es so wenn man das so in Anführungsstrichen in Klassen klassifizieren möchte, dann finden die Leute in der Branche natürlich alles immer, also das Coolste ist dann halt so Kino oder jetzt ist es so Streamer und dann kommt so TV Primetime und dann TV-Serie und dann Vorabend-Serie und so und da kann man sich im Grunde auch so ein bisschen hocharbeiten, habe ich das Gefühl. Also dir wird jetzt erstmal nicht direkt so eine Film-TV-Movie-Hauptrolle anvertraut, sondern du wirst vielleicht erstmal besetzt für so eine Episodenrolle in so einer Vorabend-Krimiserie wie Notruf Hafenkante. Da habe ich zum Beispiel mitgemacht dann. Oder ich habe Terra X gemacht. Die haben ja da halt auch immer so fiktionale Teile, ne? Also das ist ja nicht alles erklärbärmäßig, sondern auch, da wird ja auch was gespielt. Genau, mein allererster Film war dann Mein Sohn Helen. Ich glaube, die roten Bänder kamen dann schon ein Jahr später.
Okay, war das für dich immer klar, dass du in dem Alter, sag mal, was dir angeboten wird, annimmst, um deinen Fuß in die Tür zu bekommen? Oder war zum Beispiel auch eine Schauspielschule für dich eine Möglichkeit? Oder hast du da mal drüber nachgedacht?
Genau, die Schauspielschule ist ja so der klassische Weg. Da habe ich natürlich drüber nachgedacht, weil alle das zu mir gesagt haben, so an Filmsets. Also vor allem die Kollegen, die so wesentlich erwachsener als ich zu dem Zeitpunkt waren, die meinten, ja, du musst natürlich auf eine Schauspielschule, du nuschelst und so bla bla bla, und so deine Körperhaltung und sowas halt alles. Und ich habe so überlegt halt darüber. Ich habe dann Schauspielkurse gemacht. Also für mich ist Schauspiel auf jeden Fall ein Handwerk. Ich habe eine Lehrerin und einen Lehrer, mit dem bereite ich alles vor. Habe Schauspielkurse in echt vielen Orten gemacht. Also in Berlin, in München, in London mehrmals, in Oslo, Kopenhagen, Los Angeles. Ich bin überall mal so zu Workshops gefahren und so und weiß auf jeden Fall, dass es ein Handwerk ist. Aber so die klassische Schauspielschule, jetzt Berlin an die Ernst Busch gehen, das war nicht so mein Ding, nicht so mein Film, weil ich jetzt nicht das krasse Interesse tatsächlich an Theater zum Beispiel habe. Und es sind im Grunde auch mehr Theater. Also es dreht sich, genau, es dreht sich viel mehr ums Theater halt. Und für mich hat sich das alles, was ich da immer erfahren habe und gehört habe, sehr oldschool-mäßig angefühlt. Und ich glaube halt auch sowas entwickelt sich halt auch weiter wie Musik oder so. Deswegen habe ich immer versucht, so neue Sachen auszuprobieren. Lehrer, die ihre eigenen Techniken von 2010 halt oder 2020 oder so halt vermarkten auch irgendwo. Und der weitere Grund ist, dass ich finde, das ist ja keine so Naturwissenschaft, wo es klare Regeln gibt. Also der eine arbeitet so und der andere arbeitet so. Einer ist vielleicht ein bisschen so spiritueller und sagt so, ja, ich fühle die Energie von der Figur hier links an meiner Hüfte und der andere, so wie ich, der ist dann so, okay, was ist das Ziel von der Figur und ich versuche das so psychologisch durchzuanalysieren und habe da einfach so eine andere Herangehensweise. Und ich glaube, der Lehrer muss zu dir passen oder die Lehrerin. Und auch der Schüler oder die Schülerin muss halt zur Lehrerin oder zum Lehrer passen, so, ne? Genau. Und an der Ernst Busch, sagen wir, in Berlin, dann hast du da 1500 Bewerber, 12 Plätze, und dann wirst du da irgendwie genommen und vielleicht passt es ja gar nicht zu mir und dann hänge ich da. Also war einfach nicht mein Ding. So. Gibt noch andere Gründe,
Vielleicht bleiben
aber,
wir.
ja.
Du kannst auch gerne erzählen, wenn du magst.
Zum Beispiel, ich feiere sowas nicht, dass du an einer Schauspielschule sowas machst, wie so, sowas, keine Ahnung, wie man es nennt, Körpertanz oder so, weißt du, alle tanzen im Raum rum und müssen die ganze Zeit in so Körperkontakt, Verbindung miteinander sein und man verliert, oder du spielst alles dann nackt oder sowas, sowas passiert ja da, und dann verlierst du halt so, ja, auch irgendwie viel Schamgefühl und so, ne? Einfach dadurch, dass du das machst. Und ich finde es halt, ich finde es halt viel berührender für mich, wenn du halt einen Film siehst und da ist so ein Close-up, also du bist so ganz nah mit der Kamera an dem Gesicht und diese zwei jungen Schauspielerinnen und Schauspieler, die küssen sich jetzt das erste Mal. Oder sag mal, ich spiele einen Jungen, der sich outet und küsst das erste Mal einen Jungen halt vor der Kamera und hab halt nicht irgendwie so vieles körperlich oder sexuell angehauchte Sachen auf der Schauspielschule gemacht und bin schon so in Anführungsstrichen abgebrüht, sondern hab halt noch ein echtes Schamgefühl. Das ist für mich irgendwie was, wo ich glaube, damit können sich Menschen verbinden, damit kann ich mich verbinden. Und das berührt mich irgendwie. Also das sind so Sachen, die will ich jetzt gar nicht verlieren. Oder ich will auch gar nicht so mega klar und deutlich sprechen können, sondern ich rede halt, wie ich rede, so wie man halt redet. So, ich bin mehr so auf, ich mag so realistische Sachen. Deswegen, ja,
so ist es halt. Ist Verbindung ein Thema bei dir in der Schauspielerei? Also dass du sagst, das muss auf jeden Fall zum Beispiel bei einer Rolle dabei sein, um
Verbindung?
Damit ich sowas annehme? Mhm.
Verbindung zu mir als zu meiner Person sozusagen?
Ja, vielleicht so, dass du es auch, dass du es fühlen kannst, so, oder dass ja. Du sagen kannst, ich als Timo, ja, so.
Also, für mich ist, wenn ich so ein Projekt annehme, interessiert mich immer ganz brennend, wer da mitmacht, weil ich mich auch immer noch so krass jung fühle und das Gefühl habe, ich will auch was lernen und ich bin vollkommen fein damit, auch eine ganz kleine Rolle zu spielen, aber mit Leuten, die ich so voll inspirierend finde. Und dann der nächste Punkt ist die Geschichte an sich. So, ob ich die irgendwie relevant und wertvoll empfinde, sozusagen. Und dann würde ich auf die Rolle gucken. Und keine Ahnung. Also als Extrembeispiel. Letztens habe ich mit jemandem. Genau, und als nächstes wäre für mich entscheidend die Rolle. Und als Extrembeispiel habe ich letztens mit einem Produzenten darüber gesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, einen Kindermörder zu spielen. Einen pädophilen Kindermörder. Da dachte ich erstmal, what the fuck, warum bei mir? und dann haben wir darüber geredet, das ist halt ein wahrer Fall, den es hier vor ein paar Jahren in Berlin gab. Ganz, ganz schlimmer, trauriger Fall. Da wurden zwei Kinder sexuell missbraucht und umgebracht. Und genau, das Spannende bei dem Thema finde ich zum Beispiel, dass halt Menschen mit einer pädophilen Neigung zum Beispiel überall in dem Alltag sein könnten, ja, und das nicht immer das klischeehafte Kinderschänder-Bild ist, jemand, der früher Außenseiter war, gemobbt wurde oder was weiß ich und ekelhaft aussieht, so wie man sich das vielleicht im ersten Moment, wie man das assoziiert, sondern dass es auch irgendjemand sein kann, der einfach so in Anführungsstrichen der nette Schwiegersohn sein könnte oder einfach so ein einfacher Typ, so, ne? So ein sympathischer Typ einfach und das überall stecken kann in der Gesellschaft. Das fand ich zum Beispiel eine spannende Idee, das halt auch so zu besetzen. Das fand ich dann auf einmal dadurch spannend. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich würde keinen Kindermörder spielen, weil ich das schlimm finde, dass es diese Menschen gibt, sondern das Projekt war natürlich so angelegt, dass es aufklärend ist, es ist ein Fall auf wahren Begebenheiten und aus dieser Geschichte können viele Betroffene, Opfer, Eltern, aber auch zum Beispiel Täter ich habe die Drehbücher ja gelesen, die könnten daraus sehr, sehr viel lernen und es hätte für mich, die Geschichte hätte für mich eine hohe Relevanz. So deswegen, also ich kenne zum Beispiel halt Kollegen, die sagen, der Til Schweiger hat mir mal gesagt, nee, er würde keinen Pädophilen spielen und keinen Nazi. Okay, das ist so, das ist so, wie er es machen würde. Das habe ich zum Beispiel nicht. Ich würde das machen, weil ich finde, das hat eine Relevanz, auch wenn es jetzt der böse Part ist oder so und halt gar keine Verbindung zu mir hat. Es ist ja auch trotzdem eine spannende Arbeit, sich da reinzuarbeiten, auch wenn es vielleicht gruselig ist oder traurig ist oder schrecklich, schrecklich ist. Aber das finde ich dann auch, gehört auch für mich zumindest zum Job dazu. So, ja.
Jetzt sind wir schon. Achso, sorry.
Nee, nee. Sag du.
Nee, ist cool, wir sind jetzt schon inhaltlich ziemlich eingestiegen. Ich wollte noch eine Frage zum Casting stellen, weil das hat sich bestimmt für dich auch verändert. Also wie man zu so einem Casting hingeht, vielleicht mit welchen Erwartungen, aber auch wie man mit Ablehnung und auch Zustimmung umgeht. Als Schauspieler bist du jetzt, glaube ich, 26, ne? Das ist ja wahrscheinlich mit 18 das erste Mal, jetzt bist du quasi mit 26 mit sehr vielen Filmerfahrungen schon fast ein alter Hase im Geschäft. So, was ist denn das Schlimmste, was dir mal beim Casting passiert ist und das Schönste eigentlich? Und inwiefern gibt es einen Unterschied von früher, wie du früher mit Castings umgegangen bist und vielleicht jetzt?
Das ist ein mega spannendes Thema, weil das kann man auf das ganze Leben eigentlich und auf das kann man aufs ganze Leben dann irgendwo projizieren oder sich das für sich nutzen. Also wenn ich als Schauspieler zum Casting gehe, dann werde ich irgendwie immer als meine Person bewertet, ne?
Genau.
Hast du das Gefühl. Als Schauspieler denkst du jetzt nicht daran unbedingt, okay, vielleicht ist der einfache Grund, dass die Produzentin oder der Produzent möchte, dass du eine Wohnmöglichkeit in Köln hast, damit die keine Reisekosten bezahlen müssen. Das erfährst du ja nicht hinterher. Oder die Kollegin, die die weibliche Hauptrolle spielt, die hat halt blonde Haare und du hast auch blonde Haare und irgendwie wollen die halt blond und braun. So, das könnte halt der Grund sein. Du denkst direkt, dass du irgendwie nicht gut genug bist oder so, ne? Und das ist auch richtig schwer abzulegen. Dann hast du natürlich auch das Problem, dass du als Schauspieler ja gar keinen sicheren Job hast, ne? Also du verdienst als Schauspieler, kriegst du meistens wirst du pro Tag bezahlt, in der Regel. Oder es gibt auch mal eine Pauschale für einen Film. Und dieser Tagesgage ist dann im Verhältnis zu den meisten anderen Berufen natürlich total hoch. Aber die Leute wissen halt nicht, du verdienst halt als Schauspieler eigentlich eine relativ hohe Gage dann pro Tag. Aber die Frage ist halt, wie viele Drehtage hast du im Jahr? Also vielleicht haben die meisten 30 oder, also, nee, wahrscheinlich die Leute, die arbeiten, haben dann vielleicht, weiß ich nicht, 30, 40 Tage im Jahr und alles andere ist halt auch Arbeit irgendwo, ist halt dann Casting, Absage, Casting, Absage, Casting, Absage, Casting, Absage, so. Und deswegen hast du da natürlich auch immer einen Druck und ein großes Verlangen, dass du halt Arbeit hast einfach, ne? Und hoffst dann natürlich, dass ein Casting klappt, das ist natürlich dann auch so ein Aspekt und so. Genau, und wenn du das immer auf dich beziehst, dann wirst du halt echt schnell richtig Probleme bekommen. Also ich kenne richtig so Kollegen oder Kolleginnen, die erzählen dann so am Set, ja, ich warte auf die ganze Zeit auf dieses Casting, auf diese Rückmeldung, und du kriegst diese Rückmeldung nicht. Zum Beispiel meine Rückmeldung für Club der Roten Bänder habe ich 8 Monate darauf gewartet. Ne? Also das kann halt auch passieren. Und dann weinen die, wenn es nicht klappt. Ich habe auch schon geweint und so, aber das kann dich dann halt auch voll schnell auffressen und man projiziert halt sehr schnell Dinge negativ auf sich selber, wie das halt fast jeder Mensch irgendwo macht. Nur halt mit diesen Castings machst du es halt total regelmäßig, das ist total ungesund. Und genau, deswegen ist es total wichtig, finde ich, dass du schnell lernst, so Kritik nicht negativ auf dich direkt zu beziehen. Und was ich mir halt auch voll angewöhnt habe, ist, dass ich nicht mehr so krass freue, wenn etwas klappt, und ich mich aber auch nicht so krass aufrege, wenn etwas nicht klappt, ne? Das hängt da miteinander zusammen. Einfach, weil ich mich als Person und mein Glück oder mein Erfolg in meinem Leben oder so einfach nicht mehr so doll auf diesen Beruf, über diesen Beruf, dass ich das nicht mehr so doll über diesen Beruf definiere, sozusagen. Genau, das soll halt nicht alles sein. Das ist halt nicht alles, was wichtig ist in deinem Leben, ob du halt in irgendeinem fetten Netflix-Film mitspielst oder halt nicht und der dann halt in 190 Ländern, bei jemand anderem läuft der dann halt in 190 Ländern und ist auf einmal ein Superstar und bei dir halt nicht. Das sind halt Dinge, die kannst du überhaupt nicht beeinflussen. Überhaupt nicht. Das ist immer ein Glücksspiel, da gibt's keine Formel. Genau, also ja.
Und jetzt geht es quasi dieses, du wirst bewundert oder quasi eigentlich ja vielleicht auch spürst eine gewisse Ablehnung. Das gibt es ja vielleicht im Schau, bei den, bei Schauspielern viel mehr, dass man sagt, jemand bleibt im Gedächtnis, der einen total überzeugt hat, ne, mit dem man sich verbinden konnte oder der einen irgendwie beeindruckt hat. Und Leute, die quasi das solide machen, so bleiben nicht unbedingt im Gedächtnis. Obwohl die es vielleicht gut gemacht haben, aber dadurch, dass man sich nicht verbinden kann, ist das gleich eine Ablehnung. Wobei es ja in vielen anderen Berufen so ist, sag ich mal, eine Art von Funktionieren eigentlich honoriert wird. Wie gehst du denn damit um? Ist das für dich eine, oder magst du das auch, dass dieses, ist das auch was Tolles am Schauspielen, dass du quasi dann geliebt wirst für die Rolle oder für das, was du machst, weil du diese Rückmeldung bekommst oder vielleicht auch auf der anderen Seite ja auch nicht gemocht wirst, weil gerade für das, was du machst.
Ich finde erstmal, wenn du so eine Rolle hast, die vielleicht nicht so präsent ist oder einfach nur ein kleiner Auftritt ist, dann musst du halt, dann ist es eine Challenge. Dann nehme ich das als Challenge. Okay, eigentlich die Rolle ist scheiße, aber aus scheiße Gold machen. So, das ist dann die Idee dahinter. Eben das hier auffällt. So. Ich bin in einem kreativen Beruf, ich kann alles machen, worauf ich Bock habe. Ich kann ja einfach zum Set auch, keine Ahnung, Jonglierball mitbringen oder, das ist natürlich jetzt Quatsch, kommt auf die Figur an, aber du kannst ja, keine Ahnung, vielleicht sagt dir nur einen Satz und macht die Tür auf und bringt die Pizza, aber vielleicht hat der dieses komische Zucken am Auge und das so halt, weißt du, das, was halt nicht im Buch steht. So. Und dann ist es halt auch der nächste Punkt, ich würde mich da nicht vergleichen. So mit Kollegen und Kolleginnen, weil am Ende des Tages ist das alles irgendwie, finde ich, auch kein Hexenwerk, sondern einfach so, wie gut passt diese Figur jetzt zu dir? Und also du hast ja nicht selber geschrieben oder so, sondern du hast halt einfach diese Chance bekommen und das zu machen, das macht dich jetzt nicht zu einem vielleicht viel besseren Schauspieler, weil, also, weißt du, manchmal passt eine Rolle einfach mega geil zu dir und manchmal halt so mittelgut, musst du halt gucken, sozusagen, ne? Das ist halt auch einfach Glück und Pech und ich würde mich dann jetzt nicht vergleichen mit, ey, über den anderen reden die jetzt alle die ganze Zeit. So, der hat halt jetzt seinen Moment gehabt und du hast halt deinen dann halt im nächsten Jahr oder in 10 Jahren, was auch immer. Genau, so. Und wenn dich hier jetzt jemand scheiße findet für das, was für deine Figur, dann ist es ja erstmal voll scheiße, dass du, keine Ahnung, so arrogant bist in der Serie oder so. Dann ist es ja erstmal ein krasses Kompliment, ne? Dass die Leute dich so irgendwie in der Figur sehen. Und ansonsten mit geliebt werden und generell, keine Ahnung, wenn du halt dann in so einem Projekt bist, was so richtig krass gehypt wird, wie Club der Roten Bänder oder sagen wir Vier Blocks oder Bibi und Tina oder Fuck You Goethe, dann bist du halt irgendwie, dann kriegst du auf einmal so Instagram-Follower und Fans und dann schreiben die Menschen dir, ich liebe dich und so. Ich glaube, da ist es total wichtig, dass du halt eine gesunde Basis hast und ich wohne zum Beispiel ganz am Rand von Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Also bin auch schon mal weggezogen nach Kreuzberg oder nach Charlottenburg. Aber ich wohne halt hier, wo meine ganzen Freunde sind seit der Vorschule, seit wir 5 sind eigentlich.
Du bist jetzt, also sag ich mal, schon wirklich im großen Publikum bekannt, in jungen Jahren. Was ist denn das Projekt, was du bisher gemacht hast, worauf du am meisten stolz bist? Es ist ja manchmal auch die Frage, wofür wird man geliebt, ne? Also man kann ja tausend Sachen machen und dafür fliegen einem die Herzen zu, aber vielleicht ist ja auch eine Frage, was ist, womit bin ich auch cool und finde das wahnsinnig wichtig und werde dafür geliebt? Was würdest du denn sagen, wäre das bei
Ja,
dir?
da würde ich schon sagen, dass das Club der Roten Bänder ist. Ich habe das damals geguckt, als ich zum Casting gegangen bin. Da gab es das ja schon in Spanien und ich habe das mir mit englischen Untertiteln angeguckt. Und das, was Leute zu mir sagen, ich weine bei jeder fünften Szene, in jeder Folge und so weiter, das habe ich halt da auch gehabt. So, also ich bin da ein richtiger Fanboy gewesen, weil die Geschichte einfach richtig, richtig gut ist. Natürlich ist es auch cool, wenn du so auch für andere Projekte oder so halt deine künstlerischen Leistungen und Darbietungen da deine deinen Respekt und deine Props bekommst. Aber für mich ist es irgendwie viel relevanter, dass das halt irgendwie ein Projekt ist, was halt, oder eine Geschichte, einfach eine Geschichte ist, die halt bei Menschen was auslöst, sei es sie zum Nachdenken anregen. Bei Club der Roten Bänder ist es vielleicht so, wie schnell das Leben vorbei sein kann und wie sehr man jeden Tag nutzen sollte, und wie wichtig Freunde sind, oder ob es einfach so das Gefühl ist von, boah, ich habe einfach gerade 30 Mal gelacht in diesem Kinofilm hier von Till Schweiger oder so, und es hat einfach gerade Spaß gemacht und ich bin kurz meinem Alltag entflohen, der halt voll stressig und schlimm war. Das ist für mich genauso wertvoll, so, und irgendwie für mich ist immer wichtiger, wie das Endgefühl des Films oder der Serie ist, sozusagen, wenn du das geguckt hast, dass dir das irgendwas gebracht hat und jetzt nicht so unrelevant war, sozusagen. Also, ich such da jetzt nicht krass danach so, okay, und wie sind die Kritiken, wie hat Timur jetzt performt oder so? Also, keine Ahnung. Mhm. Weil das ist kein Single-Ding, das ist kein Solo-Ding, sondern ein Film ist halt einfach eine ganz große Teamarbeit und als Schauspieler bist du ja auch nur ein kleines Rädchen davon, auch wenn du vielleicht mega präsent bist, aber es dreht sich halt nicht um mich als Person, sondern um halt einen Film, der von 400-500 Menschen gemacht wurde und hergestellt wurde und um die Geschichte letztendlich. So, genau.
Gibt ein Projekt, bei dem du mitgemacht hast, es heißt Hashtag Sophie Scholl und da geht es um die letzten Tage der Sophie Scholl und ihre Umgebung und du spielst da die Rolle des Willi Graf. Was ist das, warum hast du dem zugesagt, also warum machst du da mit und was ist für dich das Gute an dieser Sache?
Hast du noch was zum Schluss gesagt? Sorry, es war gerade abgehakt.
Was ist das Gute an dem Projekt?
Ich habe da zugesagt. Also, die Anfrage kam zu mir von Ich bin Sophie Scholl und es hat ein Regisseur gemacht, der ist Tom Lass. Und ich musste da jetzt auch kein Casting machen, sondern ich hatte dann direkt so ein Meeting mit ihm. Und ich habe es erstmal gar nicht ganz genau verstanden, weil es sollte eine Instagram-Serie sein. Und ich wusste jetzt gar nicht, wie das dann am Ende sein soll. Also, sind das Posts, sind das Stories oder wie wird es gemacht, und da gab es natürlich auch eine Vorbild, wie heißt es gleich, lass mich jetzt lügen, Eva Stories oder so, und das ist auch der einzige Account, dem Ich bin Sophie Scholl auf Instagram folgt, kann man sich gerne angucken, ist so ein bisschen auch die Vorlage für die Produktion, glaube ich, gewesen, und ich habe gedacht, okay, das ist eigentlich mega spannend, weil du halt auch eine wahnsinnig relevante und wichtige Geschichte auf eine Plattform bringst, auf der unglaublich viel Trash auch hin und her läuft den ganzen Tag, wenn du dich da durchswipest. Da geht's dann, keine Ahnung, was Influencer für irgendeine Feuchtigkeitscreme kaufen, die dann am Ende ja gar keine Feuchtigkeitscreme ist oder so. Gab es diesen coolen Joke von Marvin. Das habe ich sehr gefeiert, das war sehr geil. Und also du hast da echt einen relevanten Inhalt, eine relevante Geschichte, wo man wirklich was lernen kann. Und es könnte sehr entertainend sein, wenn man das halt richtig wie so einen Film dreht. Ne? Also richtig in, genau, ist ja ein historisches Projekt gewesen. So, und ich habe mir gedacht, okay, es wird entweder top oder flop, also entweder es wird mega cringe und mega scheiße oder es wird richtig, richtig geil und mega gut ankommen. Gott sei Dank war das zweite der Fall. Und auch da war es wieder so, da waren auch Schauspieler dabei, wo ich dachte, die Luna und der Max, wo ich dachte, ey, das sind welche, die finde ich auch richtig geil, ich hätte auch richtig Bock mit denen zu spielen. Und ja, genau. Zum Beispiel waren halt der Max Hubacher und die Luna Wedler halt zwei Leute, mit denen ich dich total inspirierend finde und mit denen ich total gern mal spielen wollte. Und das konnte ich jetzt dabei. Und dann hast du halt andere Herausforderungen, dass es halt hochkant gefilmt wird und der Bildausschnitt ist ganz anders. Also du musst dich ganz anders im Raum bewegen, Und die Luna hat als Sophie immer die Kamera in der Hand oder stellt sie hin. Das haben wir dann halt geprobt und so weiter. Wie macht man das am besten, dass es nicht an Dynamik verliert, dass es Spaß macht? Aber ohne dass sie halt, sie ist ja eine Influencerin da im Grunde und zeigt ja auch ihre Lieblingsrezepte oder was weiß ich. Sie ist wirklich eine Influencerin halt aus einer ganz anderen Zeit. Und wie kriegt man das hin, dass das halt nicht cringe wird, sondern den Leuten was mitgibt. Und so höre ich jetzt Geschichten heute, dass Kinder das auch mit 10, 11, 12 Jahren gucken und wissen, was wo in München damals Schreckliches passiert ist.
Was sind denn momentan deine aktuellen Projekte? Du hast in diesem Jahr ist ein Film veröffentlicht worden, der lief in der ARD, Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Aber es gibt ja noch andere Projekte von dir. Vielleicht kannst du mal kurz zu diesem Film was sagen, weil das ist ein ziemlich politischer Film. Das spielt ja auch in der Nähe von Leipzig, ne? Und dann, was sind deine aktuellen Projekte? Aber erstmal vielleicht zu dem Film.
Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution beruht auch auf wahren Begebenheiten. Ich glaube, man kann es, weiß ich nicht, ich schätze, man kann es noch in der ARD-Mediathek gucken.
Ja, ich habe es heute ausprobiert, kann man.
Ah, cool. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Es geht um die Demonstration 89 und ja, fand ich wahnsinnig bewegend. Wir hatten halt auch die Möglichkeit, mit Zeitzeugen zu sprechen, haben uns viel Doku-Material reingezogen. Und das ist halt so unglaublich, wenn man halt, wie ich, 95 geboren worden ist, da vergisst man so schnell, wie unglaublich viel Glück man hat. Du bist nach dem Ersten Weltkrieg geboren, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Du hast nicht mitbekommen, wie Deutschland geteilt wurde. Du hast nicht mitbekommen, wie Leute eingesperrt wurden, weil sie vielleicht eine andere politische Meinung hatten oder wegreisen wollten, flüchten wollten und einfach wirklich die Freiheit zum großen Teil weg war. Ich weiß, man muss hier aufpassen. Meine Mama sagt mir das auch immer, sie ist aus der DDR und sie sagt, sie fand überhaupt nicht alles schlecht und es gibt auch unglaublich viel Gutes daran. Für mich wäre das unglaublich schlimm, nicht die Freiheit zu haben, die ich heute habe. Also das, was wir haben, ist halt einfach mal alles andere als selbstverständlich und wir sind, glaube ich, die Ersten, die das halt so erleben können. Das ist eigentlich unglaublich. Deswegen lohnt sich das, finde ich, gerade als junger Mensch, sich auch einfach mal so einen Film anzugucken, auch wenn man keinen Bock hat, weil man in der Schule tausendmal DDR und was weiß ich als Thema hatte. So ging es mir zumindest. Ich konnte es irgendwann nicht mal mehr hören. Aber in einem Film wird so manches noch greifbar. Ja, waren richtig geile Dreharbeiten, hat viel Spaß gemacht, wurde leider unterbrochen während Corona. Ist natürlich maximal schwierig. Bei der ersten Welle war das im März. Demonstrationsszenen mit hunderten Komparsen oder Szenen in einem Altersheim zu machen, ne? Das ist natürlich irgendwie schwer. Genau, haben wir dennoch hergestellt. Janina Fautz, die macht das mega. Der Ferdinand Lehmann, der macht das mega. War eine große Ehre. Und gerade von Leuten aus der damaligen Zeit werde ich halt oft darauf angesprochen, die damals halt selber Aktivisten waren. Ja, habe ich ganz, ganz heftige Stories auch hinterher von Bekannten und Freunden gehört, die damals in dem Alter waren, so wie wir das dort spielen.
Cool. Und momentan, was ist bei dir momentan? Vielleicht noch aus der Schauspielerei, weil gleich kommen wir zur Musik mal.
Sorry, ich habe gerade hier abgebrochen. Ich habe die Frage nicht
Ach so.
verstanden.
Gibt es im Moment noch aktuelle Projekte? Weil gleich kommen wir mal zur Musik, aber noch aus der Schauspielerei vielleicht.
So, jetzt war es schon wieder robotermäßig. Ich weiß nicht, welche WLAN-Verbindung. Projekte,
Shit.
die gerade kommen oder die ich gerade mache oder einfach
Ja,
so?
genau.
Okay,
Projekte,
okay.
die du gerade machst.
Also das Problem ist, bei Projekten, die man halt jetzt gerade macht, da darf man meistens nicht darüber sprechen oder bei denen, die man jetzt im kommenden Jahr macht, darf man meistens auch nicht drüber sprechen, einfach weil das unterschreibt man immer, einfach nur für die Leute
Ah ja.
zum Verständnis, weil der Sender möchte natürlich die erste Pressemitteilung geben oder der Kinoverleih oder der Streaming-Anbieter, was auch immer. Was ich auf jeden Fall schon mal erzählen kann, ist, ich habe in diesem Sommer meine erste Netflix-Hauptrolle gespielt und das war ein richtig, richtig geiler Dreh. Da geht's um einen Amish People, der nach Berlin kommt. Die haben nämlich eine Zeit, also für die Leute, die Amish People nicht kennen, ich musste davor auch erstmal googeln, als ich zum Casting gegangen bin, war irgendwie nicht so auf meinem Schirm. Amish People leben ja so ganz traditionell in Pennsylvania und stammen auch aus Deutschland. Also die sprechen auch so ein Pennsylvania, Deutsch, Englisch. Und das ist einfach eine ganz, ganz strenge Kultur. Sowohl religiös als ja, halt auch mit ganz vielen Regeln. Also die dürfen zum Beispiel keine elektrischen Geräte benutzen, sprich kein Handy. Die fahren halt Kutsche, die dürfen halt kein Auto fahren. Die haben auch natürlich kein Fernseher und sowas. Die leben nur von dem, was sie anbauen. Kein Sex vor der Ehe. Und wenn sie Sex haben, dann halt auch nicht jetzt in allen Positionen, ist auch nicht erlaubt, sondern einfach nur so, um die Kinder herzustellen. Und genau. Die haben halt eine Phase, die heißt Rumspringer. Also zwischen dem Erwachsenwerden und kurz vor der Hochzeit. Da dürfen sie raus aus ihrer Community und wohin sie auch möchten, glaube ich. Ich hoffe, ich sage es nicht falsch, aber ich glaube, sie dürfen überall hin und leben wie die Englischen. Die Englischen sind eigentlich so wie die Preußen für die Bayern, also halt alle anderen einfach. Und die dürfen dann halt auch ihre Sünden begehen. Die dürfen dann Party machen und so, um rauszufinden, ob sie Amish sein wollen oder nicht. So, das finde ich ganz cool. Und der Amish, gespielt von Jonas Holtrieder, der kommt dann halt nach Deutschland, weil er da Familie besuchen möchte. Durch so ein, zwei Unfälle landet er nicht da, sondern landet in Berlin und wird dann auch, hat dann so einen kleinen Unfall und ich nehme den dann mit in meine WG. Und am Anfang mag ich den gar nicht, nutze den so ein bisschen aus und ich spiele so einen Berliner Hipster-Boy. Und dann zeige ich ihm so Berlin und die Welt und die Sünden, die man so begehen kann. Also es ist eine Komödie, aber die halt auch zwei ganz verschiedene, ist halt so richtig Culture, wie sagt man, Clash of Culture? Ich weiß es nicht. Treffen halt zwei Kulturen halt richtig hart aufeinander. Da kann man halt auch wirklich vieles lernen. Vieles, was halt vielleicht für so einen ganz freien Menschen wie diesen Berliner Hipster-Boy, Alf heißt meine Rolle da, was halt cool ist und was aber halt auch überhaupt nicht cool ist. Und dass man, dass das Leben auch nicht zu streng sein sollte, weil man hat auch nur eins. So, das ist, das hat auch einen Mehrwert, aber es hat auch eine Komödie und die macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Und die kommt im Sommer, im nächsten Jahr, auf Netflix. Und genau, dann habe ich dieses Jahr, habe ich mit dem Till einen Film gemacht, Das Beste kommt noch. Ich so einen witzigen Auftritt. Dann mache ich mit ihm im nächsten Jahr Das Café am Rande der Welt.
Ah ja.
Manche kennen bestimmt das Buch.
Mit Til Schweiger.
Ja, Till ist der Regisseur. Er hat auch eine kleine Rolle. Und mit Tim Oliver Schulz, der spielt da auch mit. Den kennen die meisten als Leo vom Club der Roten Bänder. Genau, und da machen wir noch einen anderen Film mit Till, aber das darf ich leider wirklich nicht verraten. Aber das wird, der ist wirklich legendär. Aber legendär ist schon fast zu viel verraten.
Okay,
Kann
dann
man
lassen
dann
wir es einfach
bestimmt.
mal offen.
Ja, genau, und dann lief jetzt gerade am 9. Dezember so eine Folge Kräumann, ein bisschen Comedy. Ja, so, keine Ahnung. Man macht halt so viele verschiedene Projekte und rennt halt auch von Casting zu Casting. So.
Ja. Jetzt machst du seit 2019, wenn ich das richtig weiß, Musik auch.
Ja.
Als Timur. Und was hat dich denn, sag ich mal, zur Musik gebracht? Du bist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch schon länger ein musikbegeisterter Mensch. Aber was kannst du denn, sag ich mal, in der Musik zeigen oder welchen Teil von dir, den du vielleicht in der Schauspielerei nicht zeigen kannst? Was hat dich zur Musik gebracht, dass du jetzt auch als Sänger und Musiker unterwegs bist?
Also eigentlich war immer mein Kindheitstraum, Musiker zu werden. Das war irgendwie immer mein Ding. Also ich hatte gar nicht auf dem Schirm, Schauspieler zu werden. Jetzt so, ich glaube immer so, wenn du so 10, 11 bist, 9 bist, in dem Alter 12, dann hast du halt so, manche haben dann so echt so einen ganz krassen Traum und sagen, ja, ich will das und das werden. Und ich habe oft das Gefühl, das ist auch so der, das wäre dann auch immer noch das Richtige, wenn man so vielleicht 20 ist, wo man dann daran vielleicht zweifelt, uff, Pilot, Astronaut, weiß ich nicht, oder Schauspieler, glaube ich nicht, dass das was wird. Und da war mein Ding immer, das hat sich eigentlich auch immer durchgezogen, ja, Musiker zu werden. Also auch mit 14 habe ich, keine Ahnung, in so einer Rockband gespielt und dann so Keyboard in einer Metalband und so. Das war halt immer damals so mein Ding. Ich bin dann halt irgendwie in diese Schauspielerei reingerutscht und genau, so, das hat mir auch immer Spaß gemacht und ich habe mich dann da halt reingesteigert. Und dann habe ich mich da halt irgendwie so, und dann habe ich mich in die Schauspielerei halt irgendwie so reingesteigert, weil ich halt auch das in der Schule geliebt habe, auf der Bühne zu sein oder hab in Musicals mitgespielt und so. Und es war für mich einfach irgendwie eine geile Perspektive, weil ich jemand bin, der so viel Abwechslung braucht. Und da hast du halt mega viel Abwechslung, halt immer neue Geschichte, immer neues Team, immer neue Kollegen und so. Mehr Abwechslung geht eigentlich nicht. Genau, und dann habe ich so ein bisschen den Faden verloren zur Musik, weil ich halt dann auf einmal auch mehr und mehr und dann richtig viel gearbeitet habe und gedreht habe, dass da gar nicht so die Möglichkeit war, weil ich konnte jetzt auch nicht mein Klavier mit nach Köln nehmen oder ich war dann halt einfach, ich brauchte auch die Konzentration für andere Sachen. Und dann kam das so wieder, ja, halt so 2019, wo ich, oder Ende 2018 vielleicht, habe ich mich dann da mehr reingehangen. Da habe ich dann einfach Freunden als Weihnachtsgeschenk irgendwie, weiß ich nicht, Imagine oder Lil B oder so auf dem Klavier aufgenommen, einfach so als Weihnachtsgrußvideo. Und dann hat einer halt gesagt, der Fotograf ist, der meinte halt, Diggi, du müsstest eigentlich Musik machen, das ist doch dein Ding. So, also warum machst du das gar nicht? Und ich meinte, ja, keine Ahnung, wie man jetzt professionell anfängt, Musik zu machen, da habe ich jetzt auch gar keinen Draht so zu Musikproduzenten und so weiter. Und dann hat der sich da mit reingehangen, und weil er halt auch Leute kannte, weil er früher halt Musiker war, und hat mich dann mit so einem Musikproduzenten genommen. Und mit dem habe ich dann auch angefangen, Mucke zu machen. Ja, und bin dann schnell so zu, das hat sich dann so weiterentwickelt und heute mache ich mit jemandem zusammen, mit zwei Jungs mache ich zusammen alle meine Songs. Die sind auch selber Künstler. Der eine heißt Stanowski, der ist halt Künstler für sich, Peter Stanowski, und ist halt auch mit Writer sozusagen, auch mit so Texter und so. Ist halt ein richtig, richtig, richtig geiler, krasser Musiker. Und der andere heißt Yannick Brunke. Und der hat halt auch eben sein eigenes
Das ist ja auch
künstlerisches
eine
Projekt.
YouTube-Karriere hinter sich.
Ja,
Der hat ja
ja.
damals über Cover und so, ne?
Ja, Mann, genau.
Sehr viel.
Ja, genau.
Oh ja, krass. Team Timo.
Ja. Ja, das ist so mein Team. Und wir machen zusammen Mucke. So, und den ersten Song, den habe ich als Feature gemacht mit einem Rapper, Gringo, so ganz schön unerwartet. Genau, weil das ist eigentlich sehr, sehr harter Straßenrap, den er sonst macht, aber war halt auf meinem Song mit drauf und hatte auch Bock darauf und es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und danach, also es war halt der erste Song. Und wir haben ihn geschrieben und produziert und ich wollte ihn halt direkt rausbringen, wollte sehen, wie kommt der an bei den Leuten. Wir haben dann gar nicht weiter vorbereitet, neue Songs oder so. Also, wenn man jetzt bei einem Label wäre, dann würden die halt sagen, okay, wir machen jetzt erstmal 10, 20, 30, 40 Songs fertig. Ein Freund von mir, Emilio, der hat zur gleichen Zeit seinen ersten Song rausgebracht und die hatten schon 90 Songs fertig oder so, hatte er mir erzählt. Genau. Genau, die haben halt zum Beispiel so ganz viele Songs vorbereitet, so einen roten Faden gehabt und ich habe das halt gar nicht gemacht. Ich habe halt so, oh, Song geschrieben, komm, lass rausbringen, lass mal gucken, wie Leute es finden. Ich hab Bock. So, also Bock hat Emilio natürlich auch. Der hat mega Bock. Und dann, ja, und dann habe ich danach halt auch weiter so drehen müssen und so. Und dann hatte ich jetzt gar nicht so viel Zeit, neue Songs zu schreiben und ins Studio zu gehen. Und die Sachen, die ich dann gemacht habe, die sind halt, also die halt rausgekommen sind eigentlich irgendwie so musikalische Findungssongs. Also es ist gar nicht die Mucke, die jetzt als nächstes rauskommen wird. Also die nächsten Sachen sind wesentlich poppiger. Ich hatte danach zum Beispiel, da meinten halt die Jungs von Gringo, übercoole Jungs, Hassan heißt so eigentlich der Typ, der das Mastermind dahinter ist. Und Goldfinger ist der Produzent, die haben auch die ganze 4-Blocks-Musik gemacht und so. Und die haben ja Songs mit allen möglichen, mit Kapital oder wen auch immer. Die meinten halt zu mir, ey Digga, so rap mal, so, du musst rappen. dann haben wir halt einen, so, hab ich einen Song mit einem anderen Rapper gemacht, Kalash heißt der. Das ist halt gar nicht die Mucke, die ich jetzt heute mache und das ist halt einfach so ausprobiert im Grunde und halt auch veröffentlicht. Also eigentlich so die Laborexperimente ausprobiert, würde ich heute jetzt nicht mehr so machen. Aber ich lasse sie online, weil ich finde es cool, ich finde es auch lustig. Das passt halt zu mir, weil ich bin halt so, so naiv und denke immer so, okay, einfach machen. So. Ja, Mann, ein Song lief dann auch mal bei Til Schweiger im Film, in die Hochzeit, als auch mit
Bitte
Soundtrack.
Sweet Symphony, ne?
Ja, genau,
Bitte.
es war cool. In dem Netflix-Film habe ich auch einen Song für gemacht, den singe ich da auch. Ja, und jetzt warte ich gerade noch so auf den richtigen Zeitpunkt, wann die nächste Mucke rauskommt. So.
Okay, cool. Das klingt doch spannend auf jeden Fall. Ganz zum Abschluss habe ich noch mal zwei Fragen. Zum einen, sag mal, du bist ja jemand, der auch auf Instagram sehr präsent ist, der durchaus sich auch als Künstler gern seinen Fans öffnet. Also die dürfen dich fragen, du antwortest. Also jemand, der durchaus sehr fannah ist und auch über ein, sagen wir mal, sehr großes Publikum in den sozialen Medien verfügt. Verändert sich das in der Weise, dass du sagst, das stellt Erwartungen. Also, wenn jetzt 100.000 Leute mir folgen, ich überlege mir noch genauer, was ich mache, also wie ich mich auch in der Öffentlichkeit gebe. Also, in welche Projekte investiere ich mich jetzt? Kann ich vielleicht auch Leute damit zum Beispiel politisieren oder ich mache mehr, sag ich mal, Spendengalen mit, um mir quasi auch für mich vielleicht einfach auch. Arbeitest du dadurch irgendwie mehr an so einem Selbstbild und ist das was Cooles für dich eigentlich oder ist das auch was, was du, also du wirkst das so, dass, als ob es dir sehr viel Spaß macht eigentlich, aber hat vielleicht auch eine andere Seite. Wie ist das bei dir?
Also, ja, es hat auf jeden Fall zwei Seiten. Einerseits, also die doofe Seite ist auf jeden Fall, das ist viel, 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 viel Arbeit, so das zu machen. Und ich will halt auch manche Inhalte auch auf einem gewissen Niveau machen, Videos auf einem gewissen Niveau machen. Dafür brauchst du dann halt auch, das sieht man ja aber auch. Also du siehst ja, was so hochwertig produziert ist. Da ist dann natürlich eine Kamerafrau oder ein Kameramann und so mit dabei. Weil das soll halt auch Entertainment sein. Also das ist so die eine Sache. Und das ist halt auch einfach Arbeit, die jetzt, genau, die man, wo man gar nicht manchmal weiß, wie viel Arbeit dahinter ist und wie viel man recherchieren muss, damit halt Inhalte auch nicht falsch sind und so weiter. Und was ich halt ganz schlimm an, womit ich ein ganz krasses Problem habe, ist, wenn Dinge nicht authentisch sind und wenn man über Dinge spricht, wovon man eigentlich gar keine Ahnung hat. Also zum Beispiel, ich rede jetzt nicht so viel über politische Themen, von denen ich keine Ahnung habe. Ich mache jetzt auch keine crazy Wahlaufrufe, außer wenn ich mich wirklich mit was beschäftigt habe und weiß, okay, die Partei ist halt wirklich falsch, Alter, das geht nicht. Dann sage ich doch auch meine Meinung, habe ich auch kein Problem mit. Dafür ist es auch da. Ist auch völlig okay, irgendwie anzuecken oder zu polarisieren oder dass die Leute entfolgen. Das ist auch scheißegal. Am Ende will ich ja als Mensch für irgendwas stehen, so und der sein, der ich bin. Ich äußere mich jetzt auch gar nicht so krass zu Corona-Impfungen und so weiter, nicht weil ich irgendwie Corona-Leugner bin oder so. Ich bin selber geimpft, und ich versuche Kontakt viel zum, so gut wie möglich zu meiden, aber ich kann das ja nicht beurteilen. Ich bin ja einfach mal kein Arzt oder so. Ich kann auch Maßnahmen nicht beurteilen, weil ich kein VWLer, Ökonom bin oder Politiker mit 20 Jahren Erfahrung, der sich erlauben kann, das halt einzuschätzen, ja, mit so einem, das ist mega komplex. Genau, so, und dann auch bei diesen Fragesachen, da kommen auch echt krasse persönliche Fragen oder so sexuelle Fragen oder so. Das beantworte ich dann schon alles ehrlich oder halt auch, keine Ahnung. Ich finde es halt auch wichtig, dass du dann so, das macht es vielleicht nahbar für die Leute, wenn man halt so auch Dinge eingesteht, keine Ahnung. Oft kam auch so bei Fragerunden sowas wie, hast du geklaut oder hast du mal jemanden gemobbt oder hast du irgendwelche Unsicherheiten bei Dates oder sowas? Keine Ahnung. Das ist für mich Quatsch, wenn ich jetzt da versuchen würde, irgendwie was darzustellen, was ich gar nicht bin, sozusagen, um so ein krasses Star-Image aufzubauen. Das feiere ich auch nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Aber die Leute honorieren es halt auch, ne? Wenn du halt so du bist und es auch versuchst, so krass du zu sein, wie du es halt irgendwie zeigen kannst. Keine Ahnung, wenn eine Kamera an ist, das kennt jeder, dann, keine Ahnung, redet man vielleicht anders als wie mit seinem allerbesten Freund in irgendeiner bestimmten Situation. Und ich filme mich auch nicht dabei, wenn ich heule oder so. Das mache ich auch jetzt nicht. Also ich habe ja nicht die ganze Zeit mein Handy dabei. Aber ich habe, ja, genau. Also so, das ist schon cool, dass du so eine Plattform hast, weil früher warst du ja auch einfach mal abhängig von so, was weiß ich, irgendeinem Verlag, der halt einfach eine krasse Reichweite hat. Und dann konnten die halt auch machen, worauf die Bock hatten. Und so ist es einfach total frei und jeder kann sein eigenes Profil haben und posten, sagen, was er möchte, was sie möchte, was ich grundsätzlich gut finde. Aber du musst halt irgendwie ein Bewusstsein so für die Verantwortung haben, die du halt mit einer gewissen Reichweite hast. So, deswegen habe ich kein Problem damit, eine Meinung zu haben, anzuecken, aber nur mit Dingen, wo ich mich auskenne und auch wirklich eine habe und nicht, weil der Algorithmus gerade der Trend ist. Sozusagen, also weil es gerade der Trend im Algorithmus ist, sozusagen, ja, dieses eine Thema oder so. Genau. Ich, keine Ahnung. Man könnte natürlich auch noch viel, viel mehr polarisieren, um vielleicht mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, aber die Aufmerksamkeit soll ja dann aus den, die kommt ja durch die Filme, so weißt du. Wenn das jetzt, wenn man möchte, dass es wächst. Also das wäre, also das ist ja auch ein Teil, wenn du zum Beispiel Werbung machst, dann ist natürlich deine Reichweite, dein Marktwert da, ne? Also ich könnte jetzt auch auf Krampf versuchen, irgendwie, weiß nicht
Mädchen
noch.
Kultur zu bewerben.
Ja, zum Beispiel. So, ja, aber das ist dann halt dann was, wenn man es cool findet oder so,
Ja,
wenn
genau.
man denkt, okay, hier könnt ihr was Cooles über einen erfahren oder ist einfach so für die Fans cool. Oder einfach mal was Neues hören oder was auch immer. Aber, was soll ich sagen? Genau, also ich könnte jetzt versuchen, irgendwie,
Auf Krampf.
ja, auf Krampf halt noch mehr Follower zu gainen und um dann nochmal irgendwie 1000 Euro mehr bei einer Kooperation zu verdienen. Also keine Ahnung. Aber das ist halt nicht mein Beruf, Gott sei Dank. So, also kritisch wird es, wenn es ja dein Beruf ist und du davon voll abhängig bist. Ich bin halt davon gar nicht abhängig und ich bin halt Schauspieler.
Am Ende darfst du gleich noch ein Buch und eine Musik empfehlen, wenn du möchtest. Also das kann ein Lied sein oder ein Album und ein Buch, wenn du möchtest, was man mal
Ja,
lesen sollte.
okay, lass
Und
mich. Ja.
vorher gibt es zwei Fragen noch, die du beantworten darfst, wenn du es möchtest. Frage 1, wird es Timo Bartels auch noch als Polizist geben? Also das hast du am Anfang gesagt, das war auch mal ein Traum, also dass du auch vielleicht Polizist wärst. Und oder bist oder sein möchtest. Und zweite Frage, warum sollte man Milch und Kultur hören? Und dann darfst du die Bücher empfehlen.
Erste Frage, ich glaube nicht, dass man mich als Polizist sehen würde. Tatsächlich kann ich aber auch sagen, ich habe schon öfter mal darüber nachgedacht, weil ich mir auch ge gesagt habe, boah, ey, ich hänge ja auch viel mit Menschen rum, die sich richtig, richtig krass fühlen und als was Besseres fühlen, weil sie vielleicht das zu sehr ernst nehmen, wenn 1000 Leute kommentieren, ich liebe dich und du bist der Krasseste oder die Krasseste. Das tönt mich auch krass ab. Und da habe ich auch schon manchmal gedacht, boah, darf man fickt euch sagen? In dem
Ja.
Podcast fickt euch und ich werde einfach Polizist und kriegt auch mein Gehalt und so. Aber dafür liebe ich zu sehr das Abenteuer und auch das Risiko und dafür bin ich dann vielleicht doch, habe ich zu viel Lust, was Künstlerisches zu machen. Genau. Das wird vermutlich nicht kommen, außer im Film oder so, dass ich Polizist bin. Und warum sollte man Milch und Kultur hören? Weil ich finde das so einen total unvoreingenommenen Ansatz hast und es jetzt nicht so krass direkt darum geht, auf irgendein politisches Thema zu gehen oder auf ein gesellschaftliches Thema. Das sind keine, wie sagt man, Suggestivfragen. Und man kann hier wirklich einfach Persönlichkeiten kennenlernen, so wie sie das halt frei erzählen, wenn die das halt ehrlich erzählen, ne? Und das finde ich eigentlich, sowas finde ich mega, mega inspirierend. Also ich gönne mir sowas auch tatsächlich sehr oft. Ich gucke mir auch sehr oft abends einfach zum Einschlafen. Nicht, weil es langweilig wird oder so. Auch Interviews von Leuten an. Ich finde es total von Leuten, die ich irgendwie interessant finde oder so. Oder faszinierend finde oder auch kacke finde, um die zu verstehen. Genau, also ja,
Cool,
das
danke.
wäre so das Ding, ja.
Und jetzt darfst du eine Musik und ein Buch empfehlen, wenn du möchtest.
Dann würde ich einen Song empfehlen. Ich würde, also am liebsten würde ich eigentlich was von meinem Freund Stanowski, würde ich am liebsten das Lied Boombox empfehlen, aber das kommt jetzt auch ein bisschen so, jo, der pusht jetzt hier, macht jetzt die Promo, die
Du
Inzest-Promo.
kannst aber, die beste Idee ist immer von jemandem, der tot ist, dann hast du keine Konflikte.
Ja, okay,
Mit deinen
sagen wir, ich
Freunden.
weiß nicht, ob die, ich weiß nicht, ob die tot, also nee, die ist sicherlich nicht tot, die Natasha Bedingfield, aber wahrscheinlich für die meisten, ich glaube so, jetzt so in, wie sagt man, im Alltag, in den Magazinen sieht man sie nicht so oft.
Gefühlt
Das
tot.
sie ist vielleicht gefühlt tot, aber sie ist eine Legend. Und ich höre gerade die ganze Zeit den Song Unwritten, den jeder kennt. Und der macht einfach so krasse Laune und zieht dich aus jeder Scheiße hoch.
Okay.
Und ein
Cool.
Buch. Ein Buch. Ich muss gestehen, ich lese nicht ultramäßig viel. Einfach, weil ich einfach die ganze Zeit Drehbücher lese. Das ist so das Ding.
Du kannst auch das beste Drehbuch sagen, wenn du möchtest,
Oh,
lieber.
das beste Drehbuch. Ja, Mann, wirklich Club der Roten Bänder, das waren mit die besten Bücher. Kann man nix, kann man schwer was gegen sagen, ist einfach
Aber
wahnsinnig.
eins gibt es bestimmt. Kann ja auch irgendein Donald Duck Comic sein, zum Beispiel.
Ich lese immer ich lese viel so Sachbücher. Ich gucke gerade hier in meinem Regal. Ich habe sowas wie Menschenlesen oder so. Das sind immer so, ich habe immer so eine Psychologiebücher und so. Das ist irgendwie, was mich interessiert. Warte, lass mich gucken, was das hier nochmal war. Die Schuldigen. Ah, ja. Ist das böse weiblich? Die Schuldigen. Das ist ein sehr, sehr geiles Buch. Das sind verschiedene Geschichten, so True Crime Geschichten, von weiblichen Straftäterinnen. Das ist total spannend. Das macht total Bock, zu lesen. Also wenn man sich halt eben für so True Crime Sachen oder so, ja, Dinge halt auf wahren Begebenheiten und psychologischen Dingen interessiert. Das heißt, ja genau,
Okay.
das heißt Die Schuldigen von Hannah und Nora Ziegert.
Wunderbar.
Ich kann euch auch noch die
Ganz herzlich.
ISBN sagen, aber das könnt ihr auch einfach googeln.
Ich glaube, das kann man googeln.
Ja.
Ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst bei Milch und Kultur, Schauspieler und Musiker und eventuell bald mal Polizist im Film. Timo Bartels, schön, dass du dabei warst. Danke.
Vielen, vielen Dank.